ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Er hat auch Ayodhya verloren.
Eigentlich, obwohl sie Sieger sind, eine Niederlage für Modi und seine Leute.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Luisa,
Peter,
Andreas
und Charlotte. Und wir haben hier gerade Tag 2, sind ein bisschen erschöpft, oder ich muss sagen, ich merke zumindest gestern den langen Arbeitstag, weil wir hatten hier Großkampftag, ne, Peter?
Genau, wir hatten die Auszählung der Parlamentswahlen und dann auch die Ergebnisse. Und das war einigermaßen überraschend.
Ja, und das hat uns, glaube ich, alle gestern ziemlich lange auch beschäftigt, also mich bis nach Mitternacht. Das kommt auch natürlich durch die Zeitverschiebung, Tagesthemen und so noch ein Stück gemacht und das hat dann auch ein bisschen gedauert.
Genau, weil die große Überraschung war, ich glaube wirklich für uns alle, dass Modi eben nicht diesen Erdrutschsieg eingefahren hat. Also er hatte ja eine große Bugwelle vor sich hergeschoben, auch in den letzten Tagen noch vom Wahlkampf und hat sich so inszeniert und man konnte den Eindruck haben, dass er hier sehr viele Stimmen im Land gewinnt. Aber auf einmal kam das Ergebnis, so mittags fing es an, ne, die Auszählung, Peter, und dann merkte man, das sah gar nicht danach aus.
Genau, wir haben uns eigentlich immer wieder die Augen gerieben, weil wir dachten, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir waren alle darauf vorbereitet, dass Modi einen großen Wahlsieg einfährt. Das ganze Land war darauf vorbereitet. Es gab am letzten Samstag, am letzten Wahltag, gab es Nachwahlumfragen. Und zwar nicht nur eine und nicht nur fünf, sondern 10, 15. Die haben alle gesagt, die Modi-Partei, BJP und die Koalition von Modi, die werden einen großen Sieg einfahren. Da war die Rede von 400 Sitzen, die die möglicherweise in diesem Parlament mit 543 Sitzen bekommen könnten. Und am Ende waren es nur 293, also deutlich unter 300. Und das ist eigentlich, obwohl sie Sieger sind, eine Niederlage für Modi und seine Leute.
Bevor wir nochmal genau dieses Wahlergebnis analysieren, können wir nochmal erzählen, wir waren nämlich gestern Vormittag, Peter, du und ich, haben wir schon angefangen zu berichten für die Morgenstrecke für Deutschland, wo wir ja noch gar nicht viel sagen konnten. Und dann haben wir beschlossen, Mensch, lass uns doch mal kurz rausgehen. Und dann sind wir mit Anup, mit unserem indischen Producer, sind wir rausgefahren, hier einen Kilometer entfernt in ein Counting Center.
Genau, da wurde ausgezählt und das war mal noch so ein bisschen mal die Wahlen fühlen. Ich meine, die waren jetzt 6 Wochen lang. Es waren 7 Wahltage insgesamt. Der Wahltag in Delhi selbst, der war vor einer guten Woche, Samstag vor einer Woche. Und ja, also da habe ich auch gedacht, jetzt gehen wir einfach nochmal irgendwo hin, wo man die Wahlen auch sieht, wo man die Wahlen auch spürt. Und dann sind wir in dieses Auszählzentrum gegangen, relativ schwer bewacht auch. Polizei war außenrum, das Viertel selber war abgesperrt. Am Ende musste man da ein paar hundert Meter hinlaufen. Und da saßen sie dann so in einem Käfig.
Genau, das war völlig absurd. Das war so eine Universität und wir sind da in den ersten Stock gelaufen. Und ja, da saßen Menschen, ich war erst ganz erstaunt und dachte, wie geht das denn? Aber die haben da eben so Gitter aufgebaut und wir standen auf der einen Seite mit Wahlbeobachtern von verschiedenen Parteien. Und du hast es gesagt, hinter diesem Gitter saßen an verschiedenen Tischen Menschen und haben sich gebeugt über diese elektronischen Wahlmaschinen oder im Prinzip über diese Displays, die dann die Ergebnisse ausgespuckt haben. Es war schon interessant mit anzusehen, vor allem wir hatten ja beide den Eindruck, da saßen ganz viele Menschen um diese Wahlmaschinen und haben vor allem viel auf Zettel geschrieben, ne?
Ja, genau, das war das Faszinierende. Eigentlich ist das Ganze ja mit Maschinen, mit Wahlmaschinen, die genutzt wurden in den Wahllokalen. Aber da am Ende ist es dann doch eine Zettelwirtschaft. Da sitzen ganz viele Leute da, die füllen irgendwelche Tabellen aus, schreiben da was rein. Irgendwelche Counting Agents, so wurden die genannt. Und am Ende war es dann doch ziemlich analog, was wir da gesehen haben. Und es war auch ziemlich heiß da. Also wir haben ziemlich geschwitzt und sind dann auch schnell wieder rausgegangen.
Ja, genau. Genau, Luisa, wir konnten dich ja nicht mitnehmen, weil Peter und ich und auch Andreas, wir haben eben die offizielle Genehmigung für Journalisten. Und was hast du denn in der Zeit gemacht, als wir dann unterwegs waren da draußen?
Also ich habe ganz viel Fernsehen geguckt gestern, wirklich stundenlang. Und auf jedem Sender lief eigentlich die Wahl rauf und runter. Es wird dann auch die ganze Zeit geschrien. Es ist eigentlich ein riesiges, ja, Entertainment, so Spektakel schon fast. Und ich habe ein bisschen in YouTube reingeguckt und da haben wirklich die ganze Zeit die Menschen kommentiert, wenn es neue Wahlergebnisse gab. Und einer schrieb dann nur so, we're waiting to watch India's verdict, also quasi das Urteil über Indien. Also alle Leute waren sehr gefesselt und haben das mitverfolgt.
Andreas, wie hast du den Vormittag gestern erlebt? Du wusstest ja, abends stand wahrscheinlich die Tagesschau an und gleichzeitig hast du die Ergebnisse verfolgt, aber musstest auch schon einen Drehplan machen, ne? Was ihr für Interviews vielleicht ausmacht. Wie war es für dich gestern?
Ja, also ich fand es insgesamt vielleicht gar nicht so total überraschend, weil es gab zwischendrin während dieses Wahlkampfs ja doch auch immer mal kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, also diese 400, das ist so ein bisschen wie das Rufen im Walde und oder Wishful Thinking, also dass man sich dieses Ergebnis herbeiwünscht und versucht es vielleicht auch damit voranzutreiben. Das hat sich ja noch nicht erfüllt und dass es allerdings so ein Tiefschlag wird dann gegen Modi und die BJP, das haben, glaube ich, die wenigsten erwartet, das kann man schon sagen, oder eigentlich keiner. Das ist ja doch das erstmalig für ihn, dass er an einer Koalitionsregierung jetzt basteln muss. Dreimal in Gujarat hat er eine absolute Mehrheit geholt, zweimal in Indien insgesamt. Und das ist jetzt was, ein ganz neues Arbeitsgefühl oder Politikgefühl für ihn, dass er jetzt verhandeln muss. Und etwas, was er bisher noch nie gemacht hat. Insofern wird das sehr spannend. Und es gibt auch die ersten Stimmen, die jetzt schon Ministerposten reklamieren und solche Dinge. Also das vollkommen neues Fahrwasser.
Peter, wir können ja auch nochmal drauf schauen auf den Modi-Bundesstaat, eigentlich den BJP-Staat Uttar Pradesh, der ja wohl sehr entscheidend war, wie dieses Ergebnis ausgegangen ist, ne?
Ja, das ist richtig. Und da sind wir eigentlich schon ziemlich tief in der Analyse drin, warum das so schiefgegangen ist für Modi, aus der Sicht von Modi. Der hat ja da mehr als die Hälfte der Sitze verloren in diesem Bundesstaat. Und ich war ja selber dort. Ich war selber bei einer Wahlkampfveranstaltung der Kongresspartei mit Rahul Gandhi. Und ich habe damals nicht geglaubt, dass Gandhi da wirklich einen Fuß auf den Boden bekommt und dass da der Kongress einen Fuß auf den Boden bekommt, beziehungsweise die Opposition. Es war am Ende offenbar so, dass die BJP, das sagen jetzt hier Analysten im Land, so ein bisschen die Bodenhaftung verloren hat auch, dass sie den Kontakt zur Basis verloren hat, dass bei den Wahlkampfveranstaltungen der BJP Politiker aus Delhi, aus der Führungsebene der Partei eingeflogen sind, sich da haben bejubeln lassen und dann wieder weg waren, aber nicht wirklich den Kontakt hatten mit der Bevölkerung und dass eine andere Partei, nehmen Sie mal die Fahrradfahrerpartei, weil die das Fahrrad als Symbol hat, die Samajwadi Party, dass die eben diesen Kontakt hatte, dass die im Prinzip etwas gemacht hat, was die Modi-Partei BJP früher auch gemacht hat, nämlich dass sie aus bestimmten Kasten Leute nach vorne gestellt hat, aus niedrigen Kasten gesagt hat, ihr seid jetzt Vertreter unserer Partei, ihr seid Kandidaten unserer Partei. Und das haben die gemacht, die haben im Prinzip das abgeguckt, auch bei der BJP, bei den Hindu-Nationalisten, und damit waren sie sehr erfolgreich. Und die Hindu-Nationalisten hatten das Nachsehen, weil sie eben, ja, vielleicht zu arrogant waren da.
Ja, das ist wirklich spannend in UP, weil da liegt ja auch Ayodhya, also dieser bedeutende Ort, wo ja Modi wirklich sich als großer Hohepriester gezeigt hat, ne, Anfang des Jahres zum Auftakt des Wahlkampfs. Und er hat auch Ayodhya verloren, eben an eine andere Partei. Und auch die BJP hat nicht Ayodhya gewonnen.
Also damit haben wohl alle nicht gerechnet, dass das passieren würde. Du sprichst es an, dieses große Ereignis Anfang des Jahres, diese Tempeleinweihung, unglaublich zelebriert, Modi als so eine Art Hohepriester der Politik und oberster Repräsentant des Hindu-Glaubens und vielleicht war das auch genau das Problem, was Peter beschrieben hat, dass das auf die eigenen Leute vielleicht so auch gewirkt hat, dass man gedacht hat, man ist hier unschlagbar und das reicht eigentlich auch schon aus, um hier zu gewinnen, und so war es dann eben nicht. Und dass man eben einfach nur ein großes Brimborium inszeniert und dass damit die Probleme erledigt sind. Einer der Repräsentanten der Partei dort hat sich wohl vor allem auch um Immobiliengeschäfte gekümmert und weniger um die Wähler. Und das ist bös nach hinten losgegangen.
Ja, ich bin gespannt, wie jetzt die Analyse wirklich ist am Ende und wenn jetzt die Hintergründe mal wirklich analysiert werden, warum alle so abgestimmt haben. Vielleicht sind es ja auch die jungen Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben, hier die Arbeitslosigkeit ist hoch, wir brauchen hier mehr Jobs, und dass sie eben nicht für Modi abgestimmt haben. Luisa, du hast ja auch in den sozialen Medien viel gelesen. Was hast du denn für ein Gefühl, was hat die Leute bewegt gestern?
Also ich hatte auch noch mit einem Kumpel geschrieben und er sagte, er wäre eben auch überrascht gewesen davon, wie Juppie eben abgestimmt hat. Und seine Interpretation war letzten Endes genau das, was ihr auch schon gesagt habt, dass eigentlich BJP und Modi, dass die arrogant waren und zu siegessicher. Und er sagte auch, ihm wäre es zu viel um Religion gegangen, ihm und anderen jungen Leuten. Und dass das nach hinten losgegangen wäre, weil das eigentlich eben nicht ihr Thema sei. Und am Ende, als dann eben die Ergebnisse auch eigentlich so feststanden, da haben viele auf YouTube bei Livestreams haben eben geschrieben, India is about diversity, also dass das irgendwie den Leuten dann doch noch wichtiger war.
Oder ich habe auch irgendwo den Kommentar gelesen, India oder die BJP Modi is out of touch with reality. Das haben ja eben auch junge Wählerinnen und Wähler gesagt und auch gerade im Süden von Indien, wo sie ja, das muss man sich ja auch immer wieder klar machen, eine andere Sprache sprechen. Also zum Beispiel in Tamil Nadu ist es Tamil, ne? Und Modi immer vor allem in Hindi zu ihnen spricht. Also mal sehen, was uns die Analyse bringt, ob es vielleicht wirklich auch die jungen Wählerinnen und Wähler waren, die eben anders abgestimmt haben diesmal.
Ja, es könnten natürlich durchaus die Jungen gewesen sein. Die jüngere Generation, die hat ja ein großes Problem mit Arbeitslosigkeit. Es gibt eine große Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten und das ist auch die Kehrseite seiner Wirtschaftspolitik. Da hat er diese Menschen nicht mitgenommen beim großen Wirtschaftswachstum dieses Landes. Aber ich wollte noch mal was zu diesem religiösen Sagen, zu diesem traditionellen auch. Und bisher ist man eigentlich davon ausgegangen, dass gerade die Vision eines Hindu-Staates, eines hinduistischen Staates, in dem die Hindus die Mehrheit stellen und auch quasi alle anderen in der zweiten Reihe sind, dass das eine große Bindungskraft hat, dass dieser Ram-Tempel in Ayodhya das hat. Wir haben in den letzten Tagen Bilder von Modi gesehen, die waren wie Gemälde. Da saß er am Strand und hat meditiert. Das wurde auch die Nachricht verbreitet, dass er 3 Tage lang meditiert hatte. Das sind Dinge, die vielleicht auf einen Teil der Wählerschaft tatsächlich wirken und sie da weniger einen Politiker sehen, sondern eher einen Oberpriester oder einen Landesvater und so. Aber es kann eben auch sein, dass es einen Teil der Wählerschaft nachhaltig abgeschreckt hat und dass das auch die Quittung bei dieser Wahl war.
Und auch vielleicht gerade eben auch bei Hindus, weil ich mir öfters so vorgestellt habe, wenn man jetzt wirklich ein tiefgläubiger Hindu ist, dass man zunehmend das Gefühl haben konnte, Modi benutzt die Religion für seinen politischen Zweck, ne?
Könnte durchaus sein, ja. Also das ist offensichtlich etwas, was eben nicht aufgegangen ist, worauf man, glaube den Eindruck hatten wir alle, ja wirklich vehement gesetzt hat auf diese religiöse Karte, auf den Hindu-Nationalismus, auf ja zum Teil ja leider auch, muss man sagen, auch wieder während des Wahlkampfs Ressentiments gegen Muslime, die geschürt wurden. Und da gibt es Minderheiten hier. Ich habe da mit einem Menschenrechtler auch gesprochen, selber Christ, der eben sagt, das war mal wieder typisch, dass hier zum Teil übelst gegen Minderheiten auch Front gemacht wurde, auch von dem Premierminister im Wahlkampf selbst. Und das ist etwas, was nicht aufgegangen ist und zum Glück nicht aufgegangen ist und vielleicht dann auch hoffentlich etwas ist, was in der Zukunft dann keine so große Rolle mehr spielen wird oder von dem man sich dann auch vielleicht nichts mehr so verspricht in dieser Form und man dann doch zurückkehrt zu dem diversen, zu der Multigesellschaft, die Indien ja eigentlich ist.
Peter hat die Wirtschaft auch angesprochen. Ihr hattet ja für die Tagesthemen gestern auch Menschen auf der Straße genau dazu befragt, zum Beispiel einen Rikscha-Fahrer, der eher nicht das Gefühl hatte, dass er was mitbekommt vom Wirtschaftsaufschwung, oder?
Ja, ganz genau. Also der sagte, er ist seit 15 Jahren in diesem Job mit einer Autorikscha unterwegs und seit 10 Jahren merkt er, dass das mit der Wirtschaft zumindest für ihn eher schlechter sich entwickelt und das wäre bei der Vorgängerregierung, also als damals noch die Kongresspartei unter anderem auch an der Macht war, deutlich besser gewesen. Und das ist vielleicht eben so eine Stimme, die deutlich macht, dass in Teilen der Bevölkerung, vor allem bei den Armen oder bei denen, die nicht so gut verdienen, von dieser Wirtschaftspolitik und auch dem Aufschwung, der ja von außen aus Europa betrachtet, immer so auch herausgestellt wird, wo man nach Indien guckt und sagt, boah, 6,5, fast 7% und so, fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, da wird mit Staunen zum Teil drauf geguckt, aber der eben bei vielen Menschen im Land nicht ankommt und offensichtlich auch zu hohen Frustrationen natürlich geführt hat und vielleicht auch einen Teil des Wahlergebnisses erklärt.
Wie habt ihr das denn gestern eigentlich tagsüber gemacht? Ihr musstet ja dann relativ schnell raus und drehen und auf das Ergebnis, also Interviews führen, mit einem Ergebnis, was noch nicht feststand. Ne? Wie war das gestern?
Naja, es war zum Glück so, dass dann so gegen Mittag eigentlich auch klar war, dass wohin die Reise geht. Nicht mit dem natürlich so endgültigen Ergebnis, aber die Tendenz war doch ziemlich klar und die Enttäuschung dann auch. Ihr habt es angesprochen, Uttar Pradesh, ein Ladenbesitzer, den wir da interviewt haben, ein Modi-Fan oder Anhänger, der sagte eben auch, also dass 50% weniger Sitze dort oder mehr als 50, das ist wirklich ein deftiger Tiefschlag für Modi. Der war da ziemlich betroffen, was das angeht. Und eben die Gegenseite, wie der Rikscha-Fahrer, der eben sagte, ja, also das ist ein Denkzettel, den er auch verdient hat.
Ja, der Tag war gestern sehr voll. Zwischendurch hieß es dann um 5 Uhr nachmittags, jetzt spricht dann die Kongresspartei, also Rahul Gandhi, und wir haben dann alle drauf gewartet. Dann kamen sie und ich habe im Nachhinein Bilder gesehen, dass sie wirklich gefeiert haben, die Opposition, also die waren wirklich in Feierstimmung. Und Rahul Gandhi hat vor allem ein kleines rotes Buch in die Kameras gehalten, ne, Luisa?
Ja, stimmt. Er hat die Verfassung mitgebracht zu seinem quasi ersten Interview als, naja, Wahlsieger kann man ja nicht sagen, aber er hat ja doch viele Stimmen irgendwie einheimsen können und hat immer wieder darauf sich berufen, auf die Verfassung, und eben gesagt, ja, das indische Volk, er wäre sehr stolz auf das Volk und dass sie eben die Verfassung auch mit gerettet hätten quasi.
Die Fragen haben wir heute auch bekommen. Peter, du hast ja auch heute Morgen noch Talks geführt, ich auch. Und die Frage kam immer wieder, warum hat die Opposition so gefeiert, weil sie ja eigentlich verloren haben. Aber man kann ja nur immer wieder sagen, es wirkt ja so, als wenn alle sehr erleichtert sind, als wenn die Demokratie erstmal so gerettet ist, weil viele ja eben die Sorge hatten, dass es sich unter einer absoluten Mehrheit unter Modi noch weiter verschlechtern würde, ne?
Ja, es war die Rede davon, dass die Demokratie in Indien lebt, und ich glaube, das ist auch ein richtiger Schluss draus. Und wir haben Rahul Gandhi und seine Kongresspartei und auch die anderen Parteien des Oppositionsbündnisses India gesehen, die gefeiert haben, und die haben zu Recht gefeiert, weil wir müssen uns eins vor Augen führen. Es war zwar eigentlich eine Niederlage, also sie haben nicht die Regierung, sie können nicht die Regierung bilden, aber Modi hatte die Macht. Modi hatte das Geld, Modi hatte die Medien, er hat die staatliche Macht genutzt für seine Wahlwerbung, er hat Gelder genutzt, staatliche, für seine Wahlwerbung, weil er natürlich überall sein Gesicht drauf gedruckt hat. Früher, als wir unsere Corona-Impfausweise hatten, da war Modi drauf. Wenn ein Bauer in Uttar Pradesh, in UP, einen Reissack bekommt als Lebensmittelhilfe, dann ist da das Gesicht von Modi drauf. Das heißt, er hat massiv staatliche Mittel eingesetzt, um seine Person rauszustellen. Gleichzeitig ist es so, dass er viel Geld aus der Industrie bekommen hat, von seinen befreundeten Milliardären. Das haben wir neulich gesehen, als ein Parteispendenskandal offenbar wurde. Und es ist so, die Medien hier, die großen Nachrichtensender, die werden als Schoßhundmedien bezeichnet, weil sie Freunden von Modi gehören und eigentlich sehr regierungsfreundlich in den letzten Monaten berichtet haben, jetzt im Vorfeld der Wahl. Und dann hat Modi ja auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, die Ermittlungsbehörden der Regierung, der Zentralregierung einsetzen lassen, um der Opposition Steine in den Weg zu legen. Auch das ist etwas, wo man sagen müsste, ein hoher Wahlsieg wäre nicht erstaunlich gewesen, aber trotzdem hat er solche Verluste einfahren müssen.
Ja, und das ist wirklich das Bemerkenswerte, ne? Es wirkt ja fast so ein bisschen wie David gegen Goliath, weil dem Kongress im Vorwege nicht so viele, so große Chancen eingeräumt wurden.
Ja, das stimmt, absolut. Und das ist, glaube ich, das erfreulichste Ergebnis dann insgesamt, wenn man da so eine Art Fazit ziehen will, dass die Demokratie in Indien gestärkt daraus hervorgeht. Vieles von dem wird sich natürlich, was Peter gerade geschildert hat, nicht von einem Tag auf den anderen ändern, gerade was die Medien betrifft, was die großen Finanziers auch betrifft. Aber man muss gucken. Er muss jetzt eine Koalitionsregierung bilden, ist deutlich gedämpft in dem, was er sicherlich in Zukunft auch umsetzen kann, denn die Koalitionäre, die sind da nicht so einheitlich auf seiner Linie. Das war vorher sicherlich deutlich einfacher, mit einer Alleinregierung sozusagen diese Linie entsprechend durchzuziehen. Also insofern, das wird weiterhin spannend bleiben, und wir werden drauf gucken, wie sich jetzt die Politik in Indien vielleicht auch verändert.
Ja, ich bin vor allem gespannt, wie Modi langfristig auf diese Niederlage reagieren wird, aus welchen Fehlern er lernen wird, wie sie, er und die BJP ihre Politik vielleicht verändern, was sie anders machen wollen. Aber das Gute ist ja wirklich, dass es jetzt mehr Gegenwind gibt, auch im Parlament.
Auf jeden Fall. Ich glaube vor allem, dass Modi aus seinen Fehlern lernen wird. Ja, er wird sich genau anschauen und seine Leute werden sich genau anschauen, was da schief lief. Und das beim nächsten Mal zu verhindern. Also Modi ist ein Stehaufmännchen und ich glaube, so ein bisschen muss er das. Das Ganze ist jetzt eine Demütigung für ihn, auch wenn er das nie zugeben würde öffentlich. Das ist demütigend, auch wie die Opposition feiert. Und gleichzeitig wird er sich von seiner Mission, diesen Staat umzubauen zu einer Hindu-Nation, zu einem anderen Indien, weg von diesem säkularen, weg von diesem pluralistischen Indien, zu einem illiberaleren Indien auch. Von dieser Mission wird er sich nicht abhalten lassen. Und es gab einen Kommentar von Modi in den letzten Tagen, den hat er geschrieben für eine Zeitung. Und das fand ich eigentlich sehr beängstigend und das zeigt aber auch, wie er denkt. Da hat er geschrieben: Als Nation müssen wir altes Denken und alten Glauben neu betrachten. Wir müssen unsere Gesellschaft befreien vom Druck professioneller Pessimisten. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Freiheit von Negativität der erste Schritt ist, um Erfolge zu erzielen. Und wenn ich da höre, professionelle Pessimisten, da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen angesprochen. Da denke ich irgendwie: Wer ist das? Sind das Journalisten? Ist das die Opposition? Also es ist eigentlich fast wie eine Drohung. Und ich glaube, er wird sich an diesen Satz erinnern und das ist Teil seiner Mission auch in der Zukunft.
Ja, und bei all dieser Leichtigkeit, die gerade alle spüren, es sagen ja schon viele, oh, solange sie anhält, weil man darf nicht vergessen, die BJP ist nun mal die stärkste Kraft im Unterhaus. Und wenn du sowas liest, Modi wird bestimmt nicht seine Politik komplett ändern. Oder Luisa, was geht dir durch den Kopf?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass eben in den sozialen Medien alle sehr, sehr erleichtert waren. Und auf dieser Welle bin ich dann erstmal so ein bisschen mitgeschwommen. Aber natürlich haben Leute halt auch gesagt, naja, die Kongresspartei, die stärkste Partei der Opposition, hat halt eben 100 Stimmen im Vergleich zu weit über 200 Stimmen. Ja, von daher bleibt's spannend. Aber einer der letzten Kommentare vom Livestream, bevor er eben geschlossen wurde, der war: Eine starke Opposition heißt aber auch eine starke Demokratie. Und das lässt vielleicht doch auch wieder hoffen.
Ja, Peter, wir beenden jetzt auch den Podcast gleich, weil du hast die nächste Aufzeichnung. Wir bleiben weiter dran an dem Thema. Wir haben auch gerade schon die erste Meldung gehört, dass Modi am Samstagabend vereidigt werden soll vor dem Präsidentenpalast in Delhi. Das wird bestimmt auch eine große Inszenierung. Kann man sich bestimmt auch aus Deutschland oder aus der ganzen Welt im Livestream anschauen. Und deswegen sagen wir für heute, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenideen, schreibt uns wie immer gerne an neudeli@ndr.de, an neudeli@ndr.de. Und für heute sagen tschüss.
Andreas,
Peter,
Luisa
und Charlotte. Ciao.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.